Höchste Zeit für ein kleines Lebenszeichen zwischendurch, gekoppelt an ein spannendes Thema, nämlich das Thema der aberkannten Trauer bzw. der nicht zugestandenen Trauer. Die soll uns heute in dieser Podcast-Folge intensiver beschäftigen. Mein Name ist Thomas Achenbach, ich bin Trauerbegleiter, Buchautor und Blogger aus Osnabrück und sage Hi, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei den Trauergeschichten Menschgeschichten.
Trauergeschichten, Menschgeschichten.
Gespräche über Leben, Tod und Sterben.
Der Podcast mit Thomas Achenbach.
Ich habe jetzt schon Ewigkeiten keine neue Podcast-Folge aufnehmen, schneiden und veröffentlichen können. Und heute, im Mai 2023, wird es höchste Zeit, das endlich mal nachzuholen. Es war unglaublich viel los in meinem Leben und die mit spannendste Entwicklung sicherlich war die, dass ich ein Buch habe schreiben dürfen, das im Oktober 2023 rauskommen wird im Patmos Verlag. Das Buch trägt den Titel Das ABC der Trauer, 77 Rituale und Impulse für Trauernde. Und mehr zu diesem Buch gibt es in Kürze hier auf diesem Podcast oder auf meinem Blog. Ich werde auch ein paar Kapitel vorab schon mal vorstellen dürfen aus diesem Buch, aber das passiert in Kürze hier auf dem Podcast. Das ist heute nicht unser Thema. Unser Thema ist heute die aberkannte Trauer, die nicht zugestandene Trauer. Das ist nämlich ein Thema, das wissenschaftlich erforscht ist und es ist ein Thema, dem ich einen neuen Vortrag habe widmen dürfen. Ich habe im Februar 2023 zum ersten Mal einen Vortrag auch dazu halten dürfen in Sögel und das hat, glaube ich, sagen zu dürfen, ganz gut geklappt. Das ist ganz gut angekommen. Und wenn ich einen solchen Vortrag vorbereite, wenn ich ein neues Thema mir erarbeite, dann mache ich immer auch eine Testaufnahme von so einem Vortrag, um mal zu gucken, passt das sprachlich alles, passt es zeitlich alles, ist es okay so? Und diese Testaufnahme, die liegt mir nach wie vor vor und ich habe mir gedacht, es kann doch mal eine ganz gute Idee sein, das Material, das da jetzt sowieso auf meinem Aufnahmegerät vorhanden ist, nicht einfach ungenutzt weiter rumliegen zu lassen, sondern euch daran teilhaben zu lassen. Es gibt also jetzt einen kurzen Ausschnitt, nicht den ganzen Vortrag, es gibt nur einen Ausschnitt aus dem Vortrag zum Thema aberkannte Trauer. Ich habe den Vortrag genannt Wissenschaftliche Hintergründe zum Thema Trauer. Es sind noch andere Themen in dem gesamten Vortrag enthalten. Da geht es nicht alleine nur um die aberkannte Trauer. Da geht es auch um viele andere Facetten, beispielsweise um das Konzept Growing Around Grief, also um seine Trauer herum wachsen, das aus Neuseeland stammt, oder um das sogenannte Pendelmodell der Trauer, auch ein sehr spannendes Trauermodell, das mit dem vollständigen Namen heißt Duales Prozessmodell der Trauer. Also der Vortrag insgesamt gibt einen Einblick in aktuelle Trauermodelle, in den aktuellen Stand der Wissenschaft und versucht das so ein bisschen runterzubrechen in einem Format von 45 Minuten, sodass es für alle trotzdem gut verstehbar ist und gut folgbar bleibt. Heute ein kurzer Ausschnitt daraus. Heute geht es um die aberkannte Trauer, ein sehr wichtiges wissenschaftliches Konzept, mit dem, glaube ich, ganz viele Menschen in einer Trauer- und Verlustkrise ganz oft zu tun haben. Und deswegen war es mir auch so wichtig, das heute hier zum Inhalt dieser Folge zu machen. Ich wünsche euch ein paar gute Erkenntnisse, wenn ihr mögt, oder vielleicht auch einfach ein bisschen Spaß beim Zuhören. Ich möchte Sie herzlich gerne einladen, wenn Sie mögen, einmal kurz die Augen zu schließen. Ich möchte Sie herzlich gerne einladen, dass Sie die folgenden Worte, die ich vorlesen werde, die folgenden Sätze, einfach auf sich wirken lassen. Einfach mal gucken, was geschieht im Inneren mit mir, wenn ich das höre, was jetzt gleich kommt. Der 75-jährige Rentner, der seine jüngere Frau an Krebs verliert. Der 37-jährige Vater, dessen 4 Jahre alte Tochter von einem Auto überfahren wird. Die Hausbesitzerin, die einen toten Vogel im Garten findet. Die 23-Jährige, die sich entscheidet, ihr wenige Wochen altes Kind abzutreiben. Der homosexuelle 42-Jährige, dessen Partner an AIDS stirbt. Der 47-jährige Arbeitskollege aus der Abteilung nebenan stirbt zu Hause an einem Herzinfarkt. Der Amokfahrer, 32 Jahre alt, der in eine Menschengruppe fuhr und sich im Gefängnis suizidiert. Und der 97-jährige Opa, der in einer Nacht für immer einschläft. Vielen Dank. Ich lade Sie ein, machen Sie die Augen gerne wieder auf und lassen Sie kurz nachwirken, was das mit Ihnen gemacht hat. Spüren Sie kurz in sich rein, was da alles wach geworden ist und was geschehen ist im Inneren. Ich wette mit Ihnen, Sie haben bei manchen der Fälle, die ich geschildert habe, gedacht, oh, das ist schlimm. Und bei manchen der Fälle haben Sie gedacht, das ist nicht so schlimm. Ich wette mit Ihnen, es sind ganz ambivalente Gefühle wach geworden. Ganz widersprüchliche Gefühle vielleicht. Ich wette mit Ihnen, Sie haben Skalierungen im Kopf gehabt. Sie haben Bewertungen im Kopf gehabt und es sind vielleicht auch Schuldfragen wach geworden in Ihnen. Mir geht das überhaupt nicht anders. Es ist absolut menschlich. Wir Menschen sind so. Wir denken immer in Bewertungen. Wir haben gesellschaftliche Normen im Kopf, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir haben biografische Normen im Kopf, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir haben ein Werte- und Normenkonstrukt, das zu uns gehört und das sich aus vielerlei Richtungen speist, das aber sehr vergleichbar ist. Wir haben immer Bewertungen im Kopf. Wir haben Skalierungen im Kopf. Das ist ganz normal. Das ist nur menschlich. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. In der Geschichte geht es um diesen Mann. Ich schreibe seinen Namen mal dran. Er heißt Kenneth J. Doka. Kenneth J. Doka. Kenneth J. Doka ist ein Psychologe aus den USA. Der lebt auch noch, auch wenn der inzwischen etwas älter geworden ist. Ich habe leider nichts herausfinden können über sein Alter. Er macht offensichtlich ein sehr gut gehütetes Geheimnis aus seinem Alter. Aber auf den aktuellen Fotos von ihm, die ich habe finden können im Internet, würde ich sagen, sieht er so aus, als wäre er 70 oder 80 Jahre alt jetzt. Und in den 80er Jahren, in den 1980er Jahren, war Kenneth J. Doka ein führender Trauerexperte, der die Trauerforschung maßgeblich beeinflusst hat. Und die Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte, spielt in den 80er Jahren. Da gibt Kenneth J. Doka ein Seminar an der Universität zum Thema Trauer bei Witwen, Trauer bei Frauen, die ihren Mann verloren haben. Und dann steht plötzlich eine Frau auf und sagt zu Kenneth J. Doka, wenn Sie meinen, dass Witwen es schwer haben, dann sollten Sie mal sehen, wie es ist, wenn Ihr Ex-Ehepartner stirbt. Das macht Kenneth J. Doka sehr neugierig und er fragt nach. Und es stellt sich heraus, er hat es hier zu tun mit einer Frau, die eine unglückliche Ehe geführt hat. Der Mann war aggressiv, der Mann war unfreundlich, der Mann hat sie gedemütigt. Der Mann hat eine Affäre begonnen mit einer anderen Frau und das hat dazu geführt, dass sich diese Frau von ihrem Mann getrennt hat. Kurz nach dieser Trennung hat der Mann Krebs bekommen und zwei Jahre nach der Trennung ist dieser Mann verstorben an dem Krebs. Und diese Frau, seine Ex-Frau, trauert jetzt um diesen Mann. Sie hat ambivalente Gefühle in sich, sie hat widersprüchliche Gefühle in sich, aber da ist auch eine große Trauer um diesen Mann. Und sie muss erleben, dass das keiner verstehen kann. Sie muss erleben, dass sie keiner verstehen kann. Weil die Leute sagen so etwas wie, Sei doch froh, dass der gestorben ist. Der hat dich so schlecht behandelt und jetzt bist du traurig. Und das macht Kenneth J. Doker sehr neugierig, diese Geschichte. Und er beginnt daraufhin Forschungen, beginnt Untersuchungen und er entwickelt ein Konzept, das den Namen trägt auf Englisch Disenfranchised Grieve. Grieve ist der englische Begriff für Trauer. Und Franchise, das kennen Sie. Ein Franchise, das kennen wir in Deutschland auch. Den Begriff kennen wir in Deutschland. Da hatten Sie alle schon mal mit zu tun, wenn Sie essen gegangen sind in einem amerikanischen Spezialitätenrestaurant mit dem Namen McDonald's oder in einem amerikanischen Spezialitätenrestaurant mit dem Namen Burger King oder in einem amerikanischen Brotrestaurant mit dem Namen Subways. Das sind ja alles Konzepte, die auf einem Franchise basieren. Das bedeutet, ich kaufe das Recht, ein Unternehmen aufzumachen, das diesen Namen trägt. Ich kaufe das Recht, die Produkte, die es gibt, anzubieten unter diesem Namen. Und ich darf dann diesen Namen führen, darf die Produkte anbieten und bin ein Franchise-Nehmer. Das heißt, ich kriege eine Lizenz, ich kriege ein Recht. Ich kriege das Recht, zugestanden, das zu tun. Und wenn mir dieses Recht wieder genommen wird, dann werde ich disenfranchised. Im Kontext von Trauer gibt es verschiedene Übersetzungen für den Begriff disenfranchised grief auf Deutsch. Meistens wird gesprochen von einer aberkannten Trauer. Manchmal finden wir auch den Begriff eine entrechtete Trauer. Ich ganz persönlich würde im Kontext von Trauer eine andere Übersetzung wählen. Ich spreche immer gerne von einer nicht zugestandenen Trauer. Keine aberkannte Trauer, das ist für mich noch die nächste Stufe, weil wenn ich jemandem etwas aberkenne, müsste ich es ja zuvor anerkannt haben. Das ist aber ja gar nicht der Fall. Es geht hier ja um eine Trauer, die mir überhaupt gar nicht gegönnt wird, die mir überhaupt gar nicht zugesprochen wird. Es geht um eine Trauer, von der sofort gesagt wird, das darfst du gar nicht haben, das solltest du gar nicht haben. Und Kenneth J. Doker hat 5 Kategorien entdeckt, die eine wichtige Rolle spielen, warum das so sein kann. Warum kann es sein, dass uns Menschen unsere Trauer, die doch offensichtlich da ist, die spüren wir, uns abgesprochen wird? Ich nenne Ihnen diese 5 Kategorien erstmal im Paket und wir gehen dann nochmal im Einzelnen auf jeden Schritt gleich ein. Es geht dabei immer um die Bewertungen, die wir im Kopf haben. Es geht immer um Skalierungen. Es geht immer um das, was wir gerade auch schon selbst hier ausprobiert haben. Die 5 Kategorien nach Kenneth J. Doker sind: Wir bewerten die Beziehung, die Menschen zueinander gehabt haben. Wir bewerten den Verlust an sich. Wir bewerten die Betroffenen selbst. Wir bewerten die Todesart oder wir bewerten den Trauerstil, den die Betroffenen leben. Ja, wählen wäre jetzt der falsche Ausdruck, weil meistens wählt man das ja nicht aktiv, man lebt das einfach. Schauen wir uns das nochmal im Einzelnen an. Wir bewerten die Beziehung, die Menschen zueinander gehabt haben. Das vielleicht markanteste Beispiel im Kontext von einer nicht zugestandenen Trauer ist die heimliche Geliebte eines Mannes, die eine jahrelange Affäre gehabt hat mit einem Mann, im Verborgenen, immer im Geheimen. Und jetzt stirbt dieser Mann. Und die Person, die offiziell trauern darf um diesen Mann, ist nicht seine heimliche Geliebte, sondern seine Ehefrau. Die heimliche Geliebte steht unerkannt am Rand und hat Gefühle, die sie offiziell nicht haben darf. Wir bewerten die Beziehung. Wir sagen, du warst ja auch nur die Affäre. Pflegeeltern, die ein Kind angenommen haben, Adoptiveltern, die ein Kind angenommen haben, erleben das auch ganz oft, dass gesagt wird, es war ja nicht dein eigenes Kind. Geschiedene Ehepartner sind ein markantes Beispiel. Denken Sie an die Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe. Und schließlich fällt in diese Kategorie, und das finde ich höchst bemerkenswert, auch der Kontext Pflege und Betreuung. Also wenn Pfleger, Ärzte, Betreuungskräfte oder auch wir Begleiter, Wenn wir zu tun haben mit einem Menschen, haben wir ja auch eine Beziehung zu diesem Menschen. Und wenn dieser Mensch dann sterben sollte, dann kann es sein, dass wir sehr betroffen sind von diesem Tod, dass uns diese Betroffenheit aber abgesprochen wird, weil man gesagt bekommt, es ist eine fachliche Beziehung gewesen, es ist eine professionelle Beziehung gewesen, du solltest jetzt nicht so betroffen sein. Wir bewerten die Beziehung. Punkt 2, wir bewerten den Verlust. Wenn ein sehr alter Mensch stirbt, denken Sie an den 97-jährigen Opa, der in der Nacht einfach einschläft. Dann sagen wir, das ist doch normal. Wenn eine Frau sich entscheidet, eine Schwangerschaft abzubrechen, ihr Kind abzutreiben, dann sagen wir, das ist doch selbst entschieden. Das ist doch selbst gewollt. Bei Fehlgeburten oder bei Totgeburten bekommen viele Frauen ganz oft etwas gesagt wie, du kannst ja noch andere Kinder haben oder schade um dieses eine Kind, aber versuch's halt nochmal. Und schließlich und endlich fällt in die Kategorie, wir bewerten den Verlust auch das Haustier, das stirbt und der Mensch, der sehr an diesem Haustier gehangen hat und jetzt sehr intensiv um dieses Haustier trauert. Kategorie 3, wir bewerten die Betroffenen selbst. Zum Beispiel, wenn wir zu tun haben mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Menschen mit Beeinträchtigungen wird sehr schnell aberkannt, dass sie auch trauern können. Gleichermaßen bei Menschen mit einer demenziellen Erkrankung, bei Demenzpatienten, wo wir vor der Frage stehen, wie viel kommt denn da eigentlich noch an in diesem Menschen? Obdachlose sind auch ein markantes Beispiel dafür. Und schließlich Kinder. Auch bei Kindern müssen wir sehr genau hingucken, wo sich die Trauer versteckt und wann sie sich bemerkbar macht. Aber wir haben immer ein Bewertungsschema im Kopf, demzufolge wir glauben, dass Menschen, die diese Kriterien erfüllen, nicht richtig in Anführungszeichen trauern können. Punkt 4, wir bewerten die Todesart. Das markanteste Beispiel wäre hier der Suizid natürlich. Eine Überdosis Drogen oder überhaupt der Tod nach Drogenmissbrauch, da bewerten wir die Todesart. Der Tod nach Alkoholmissbrauch fiel in diese Kategorie. Wir hatten das Beispiel von einem AIDS-Kranken vorhin. Oder ein Fall, den Sie vielleicht alle schon mal erlebt haben. Ein Mensch, der lange Jahre viel geraucht hat, bekommt eines Tages einen, wie man so schön sagt, terminalen Lungenkrebs. Und es dauert nicht lange, bis er an diesem Lungenkrebs stirbt. An dieser Stelle fangen wir an zu skalieren, an dieser Stelle fangen wir an zu bewerten. Punkt 5, Kategorie 5, wir bewerten den Trauerstil der Betroffenen. Jeder Mensch, der Trauer erlebt, muss erfahren, dass an ihn Erwartungen gestellt werden, bewusst oder unbewusst. Wir haben Erwartungen an trauernde Menschen, die, von denen wir immer gucken, werden die erfüllt oder werden die nicht erfüllt. Wie jemand trauert, ist immer an Erwartungen gebunden. Und diese Erwartungen speisen sich aus dem biografischen, gesellschaftlichen Kontext. Es kann sein, dass an Menschen die Erwartung herangetragen wird, sie sollten jetzt tapfer sein. Sie sollten jetzt bitte sich zusammenreißen. Es kann sein, dass an Menschen die Erwartung herangetragen wird, du musst jetzt mal richtig doll trauern. Ich sehe gar nicht, dass du richtig trauerst. Ist da überhaupt etwas? Das ist ganz oft bei Männern der Fall. Ich habe ganz oft mit Männern zu tun, mit Frauen zu tun, die mir sagen, wissen Sie, Herr Achenbach, mein Mann, ich habe das Gefühl, der trauert gar nicht richtig. Da ist gar nichts scheinbar. Und auch wir Begleiter müssen da gut aufpassen, was für Erwartungen wir eigentlich an die Menschen haben. Wenn Trauernde zum Beispiel gar keine Reaktionen zeigen, dann kann es uns schnell passieren, dass wir auch als Begleiter skeptisch sind. Wir bewerten immer den Trauerstil. Diese 5 Kategorien, hat Kenneth J. Doker herausgefunden, spielen eine wichtige Rolle im Trauerprozess. Und was bei diesen ganzen Bewertungen eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, diese ganzen Bewertungen wirken immer zweifach. Sie wirken in zwei Richtungen. Was meine ich damit? Es geht hier nicht nur um Bewertungen, die wir Außenstehende an die Hinterbliebenen selbst oder über die Hinterbliebenen selbst treffen. Das ist die eine Richtung. Wir erleben, wie Menschen sind und bewerten das. Es sind ja auch die Betroffenen selber, die ihre eigenen Bewertungskriterien im Kopf haben, ihre eigenen Skalierungen im Kopf haben, ihre eigenen Erwartungen an sich selbst haben. Also nicht nur Außenstehende bewerten jemanden anders, sondern die Menschen bewerten sich selbst auch. Und das meine ich mit dem zweifachen Schema, ne? Mit der zweifachen Bewertung. Es passiert in zwei Richtungen. Es gibt eben sozial erlernte Annahmen, wie man sich zu verhalten habe, die wir haben, die die Betroffenen selbst haben. Und ganz oft haben wir es dann zu tun mit dem Thema Scham. Wir haben es ganz oft zu tun mit einer großen Scham, die bei Trauer eine große Rolle spielen kann. Die Scham darüber, dass man das Gefühl hat, man trauert gar nicht richtig. Die Scham darüber, dass man das Gefühl hat, man trauert zu viel, es ist zu heftig, was da passiert. Die Scham über die Todesart kann eine Rolle spielen, wenn sich jemand suizidiert hat beispielsweise, wenn ein Unfallfahrer erkennbar schuld gewesen ist an einem Unfall, weil er vielleicht gerast ist oder weil er halt einfach diesen Unfall ausgelöst hat, spielt Scham eine große Rolle. Wir haben bei vielen Trauerprozessen oft zu tun mit Scham und das fällt in diesen Faktor der aberkannten Trauer, spielt das eine große Rolle. Ich nenne das immer gerne die drei SCHs, die drei Schuldgefühle kommen oft auf in der Trauer. Schuld spielt oft eine große Rolle in der Trauer. Scham, das ist das zweite SCH, spielt eine große Rolle ganz oft in der Trauer. Und wie beschissen sich das anfühlen kann, mit Verlaub, entschuldigen Sie bitte, ist der dritte Faktor, der eine Rolle spielen kann. Ganz wichtig an der Stelle ist, dass ich noch einmal betonen möchte, es gibt nicht die eine Trauer, die immer gleich ist. Es gibt keine DIN-Norm-Trauer, die immer gleich in gleichen Schemata verläuft, in der gleichen Intensität verläuft, den gleichen Weg nimmt. Es gibt immer nur individuelle Trauer. Das ist ein hochindividueller Prozess, mit dem wir da zu tun haben. Und da müssen wir auch immer genau darauf achten, dass wir nicht versuchen, eine Blaupause drüber zu legen, ein Schema drüber zu legen, eine Erwartung an die Trauer, wie wir glauben, dass sie abzulaufen habe. Das gibt es eben nicht. Nichtsdestotrotz, in den meisten Fällen, die ich habe begleiten dürfen, waren diese Themen irgendwann mal Thema: Schuldgefühle, Scham und das dritte SCH, das ich gerade erwähnt habe. Was können wir denn als Begleiter tun, wenn wir mit einer nicht zugestandenen Trauer zu tun haben? Worauf sollten wir achten, selber? Meiner Meinung nach, der wichtigste Faktor an erster Stelle ist, welche Worte wir selber wählen als Begleiter. Achten Sie auf die Worte, die Sie wählen. Und da ist mir ein Wort ganz besonders wichtig. Wir sollten meiner Meinung nach bei Trauer niemals von Symptomen sprechen, sondern von Reaktionen. Symptome gibt es immer nur in einem Krankheitsfall. Symptome gibt es immer nur bei einer ungesunden, bei einer unguten Reaktion von Seele, Körper oder anderen menschlichen Empfindungen auf etwas. Reaktionen sind etwas ganz Normales. Die haben wir immer. Wir reagieren immer auf etwas. Und Trauer ist keine Krankheit. Wenn wir aber von Symptomen sprechen, vermitteln wir das Gefühl, dass Trauer eine Krankheit ist. Trauer ist dabei ein ganz normaler Prozess, eine ganz normale Reaktion auf etwas, das geschehen ist. Ich persönlich sage immer gerne, Trauer ist eigentlich die Umkehrung eines Zustandes. Also physikalisch gesprochen. Physikalisch gesprochen haben wir eine Energie, nennen wir sie Liebe. Diese Energie ist in einer gewissen Intensität vorhanden. Und jetzt passiert der Todesfall. Und was mit dieser Energie passiert ist, dass sie immer noch da ist, immer noch da bleibt, aber sie ändert ihren Zustand. Sie geht vom Plus in den Minuspol. Aber die Intensität bleibt die gleiche. Achtsame Wortwahl als erstes. Was wir als Begleiter noch tun können bei nicht zugestandener Trauer ist, wir sollten uns immer gut selbst prüfen und immer wieder neu prüfen, habe ich eigentlich eigene Bewertungsskalierungen im Kopf? Habe ich eigene Hierarchiekonzepte im Kopf? Habe ich eigene Erwartungen, unbewusst oder auch bewusst, an den Menschen, mit dem ich da zu tun habe? Sich das immer wieder bewusst zu machen, ist ganz wichtig, denn es kann uns durchaus passieren, dass wir mit falschen Erwartungen rangehen an einen Fall. Und sich immer wieder neu zu verinnerlichen, auch als Begleiter bin ich nicht frei von eigenen Schemata. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich bin nicht frei von meiner eigenen Prägung, meiner familiären Prägung, meiner gesellschaftlichen Prägung. Ich habe meine eigenen Hierarchien im Kopf. Mir hilft immer ein Gedanke, wenn ich in eine Begleitung gehe, mir hilft ein Bild, dass ich mir vorstelle, ich bin wie eine Schale, eine leere Schale, und der Mensch, der jetzt zu mir kommt, darf diese Schale füllen mit dem, was er hat. Aber ich selbst bin leer, und wenn ich angefüllt bin danach, dann nur mit dem, was der Mensch mitgebracht hat, aber nicht mit dem, was ich selber mitgebracht habe. Soweit also dieser kleine Ausschnitt aus dem Vortrag zum Thema Trauermodelle, aus dem Vortrag zum Thema Wissenschaft und Trauer. Ein Vortrag, den ich jetzt neu in mein Repertoire habe mit aufnehmen dürfen und mit dem ich gerne auch zur Verfügung stehe. So viel Eigenwerbung sei mir an dieser Stelle einmal gestattet. Bald soll es wieder hier mehr geben in diesem Podcast. Bald geht es hier weiter. Bald gibt es mehr Infos zum Thema Trauer allgemein. Bald gibt es Auszüge aus meinem kommenden Buch. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Interesse. Mein Name ist Thomas Achenbach. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
Trauergeschichten, Menschgeschichten. Gespräche über Leben, Tod und Sterben. Der Podcast mit Thomas Achenbach.